bin irgendwie heute so aufgeregt. Das ist wie, wenn man eine Schulprüfung hat und man weiß die ganze Zeit nicht, hat man genug gelernt. Und dann dieses Gefühl, gucke ich jetzt noch bis zu dem einen Moment davor noch weiter meine Notizen durch oder hoffe ich, dass es schon irgendwie klappen wird und versuche, meinen Kopf eher frei zu bekommen. Aber ich freue mich auch total, ich finde es einfach total toll, dass ich hier predigen darf bei euch ab und zu. Das ist so schön, das macht mir so viel Spaß. Und ja, und ich hoffe, ihr werdet gesegnet dadurch. Und ja, Jesus, ich möchte dich bitten, dass es Spaß macht, dass du da bist, dass du deine Sache sagst, das sagst, was du auf dem Herzen hast. Weil ich kann ja irgendwie auch, ich kann dich eigentlich nicht erklären, das kannst du nur selber. Amen. Ich kann immer noch keine PowerPoint-Präsentation und eigentlich finde ich Flipchart auch total geil und ich habe einen Haufen Bibelverse heute auch mitgebracht und es gibt ja auch Gemeinden, da würden die Leute jetzt sofort ihre Bibeln rausholen und schon mal anfangen zu blättern. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Genau, ihr hättet jetzt die Möglichkeit, all diese Bibelverse in euren Bibeln mitzulesen. Und wenn ihr keine Bibel dabei habt, habt aber da trotzdem Lust zu, dann könntet ihr euch da vorne eine wegholen. Da habe ich Bibeln hingelegt. Und wenn ihr einfach nur zuhören wollt, ist das auch total okay. Und ich wäre auch, und wenn ihr dann trotzdem das irgendwie auch nachher nochmal selber nachlesen wollt, ob es wirklich da steht, dann dürftet ihr euch vielleicht auch das aufschreiben oder ein Foto davon machen mit eurem Handy und dann hättet ihr sogar zu Hause die Möglichkeit, das nochmal alles nachzulesen. Ob ich auch keinen Quatsch erzählt habe. Ja, genau. Ich fange an. Und zwar mit einer Stelle aus dem Lukas-Evangelium, über die der Wolfgang vor 2 Wochen gepredigt hat. Das heißt, die kennt ihr jetzt gerade schon richtig gut wahrscheinlich, zumal der Daniel sie dann darauf die Woche auch nochmal erwähnt hat. Und zwar ist es die Stelle aus Lukas 7, die Geschichte von der Salbung Jesu im Haus des Pharisäers. Die lese ich nicht ganz vor, weil das hat der Wolfgang ja schon gemacht vor 3 Wochen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er im Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Ja, das ist, also ich habe das jetzt ein paar Mal immer wieder durchgelesen und festgestellt, dass es tatsächlich eine relativ skurrile Situation ist. Also schon jetzt mal von der Sünderin abgesehen, habe ich so gedacht, ich weiß nicht, ob das früher jetzt normal war, dass sowas passiert, wenn irgendwo jemand sitzt und isst, dass von hinten so jemand rankommt und ihm anfängt, die Füße zu küssen. Ja, es ist schon so, also ich fand es auch ein bisschen skurril und merkwürdig beim Durchlesen. Jetzt kennen wir die Geschichte ja auch ziemlich gut. Ich kannte die auch schon vorher, bevor der Wolfgang sie uns vorgelesen hat. Es geht dann weiter, dass der Pharisäer so ein bisschen Bedenken hat, weil er weiß, dass die Frau eine Sünderin ist und findet, das sollte Jesus auch wissen, wenn er ein Prophet ist. Und dann entsteht da so ein Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer, wo auch ein Gleichnis drin vorkommt von dem Gläubiger, der 2 Schuldner hatte und der eine war ihm 500 Denare schuldig und der andere 50. Und wenn er beiden die Schuld erlässt, kann man davon ausgehen, der Dankbarere ist wahrscheinlich der, der mehr Schulden hatte. Und es endet halt in einer Aussage. Sagt dann Jesus über diese Frau: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und wie gesagt, ich kannte diese Geschichte schon und ich will wie diese Frau sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich die Geschichte lese, dann will ich doch diejenige sein, über die Jesus das sagt, was er da am Ende sagt. Dass sie viel liebt. Also darum geht es mir eigentlich. Ich will auch diejenige sein, die irgendwie zu Jesus hinkommt und ihm die Füße küsst. Auch wenn ich es mit Füßen generell nicht so habe. Und das jetzt nicht mein Fetisch ist, sag ich mal. Ich will diese Frau sein. Wenn ich diese Geschichte lese, dann will ich diese Frau sein in der Geschichte. Und das bringt mich halt zu diesem Problem, das hat der Wolfgang halt so kurz angeschnitten bei seiner letzten Predigt, das bringt mich aber zum, das ist eigentlich kein Problem, aber zu so einer Frage, die ich halt schon ganz lange in meinem Leben mit mir rumtrage, nämlich nach dieser Geschichte, wem viel vergeben wurde, der liebt viel, ergo, wem wenig vergeben wurde, könnte man jetzt meinen, der kriegt es halt nicht hin, jetzt so viel zu lieben. Was für mich, die ich erst 16, also ich war 16, da habe ich mich bekehrt, das war vorher nicht von einem großen Sündenerkenntnis begleitet, sondern das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, eher davon, dass ich einfach nur dazugehören wollte und deswegen irgendwas nachgeredet habe, was mir jemand erzählt hat. Und da war jetzt vorher nicht die große Erkenntnis darüber, wie sündig ich bin. Und wäre ich das jetzt in diesem Haus von dem Pharisäer oder hätte es die Situation gegeben, dass ich irgendwie zu Jesus rantrete, ich weiß nicht, ob der Pharisäer dann auf die Idee hätte kommen können, dass das eine Sünderin ist. Ich meine, klar, wir sind alle Sünder, das steht ja auch in der Bibel, das wissen wir auch und ich habe sicher nie alles richtig gemacht, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wäre ich da mit 16 rangekommen, dann und da wäre so ein Pharisäer gewesen, ich sage das jetzt einfach mal so, der hätte jetzt nicht gewusst, also der hätte jetzt nicht so spontan gedacht, ah, das ist die mit den ganzen Sünden. Oder weiß ich genau, was die falsch gemacht hat. Und wenn das ein paar Jahre später passiert wäre, hier in der Gemeinde zum Beispiel, wo wir alle beieinander sitzen und da wäre ich rangekommen und hätte das gemacht, dann hätte es sicherlich Geschwister hier in der Gemeinde gegeben, über die habe ich vorhin auch nochmal nachgedacht in Vorbereitung für die Predigt, die hätten zumindest das Recht gehabt zu sagen, wenn Jesus wüsste und wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was die mir für blöde Sprüche schon gedrückt hat und was die mir schon für einen Kack angetan hat. Das hätte es auch gegeben. Klar. Aber irgendwie reicht das noch nicht, finde ich, so ganz an diese Sünderin ran, wo anscheinend jeder wusste, dass sie eine Sünderin ist. Also das steht da jetzt nicht, aber wahrscheinlich in der Bibel und das meistens ja so, dass es sich um sexuelle Sünden handelt. Also war sie vielleicht eine Prostituierte oder sie hat ja auch Geld. Bei der Jupi steht sogar, dass sie eine Prostituierte ist. Ich glaube auch, dass sie eine war. Vermutlich. So eine, wo halt jeder wusste, eine Sünderin. Und das habe ich halt nicht vorzuweisen. Ich erinnere mich, als ich 8 Jahre alt war, da hatte ich meine Kommunion, meine erste heilige Kommunion, weil ich nämlich aus der katholischen Kirche bin. Und da hatten wir in der Vorbereitung auf diese Kommunion, eigentlich ist das richtig cool, weil das ist das erste Mal, dass ich Gott wirklich in einer übernatürlichen Art und Weise erlebt habe, bei meiner ersten Beichte. Weil das gehörte dazu, dass man vor der Kommunion eine Beichte hatte, wo man sich Priester, danke, zusammensetzt und dem halt seine Sünden erzählt. Und ich weiß, aber, und es war, also ich muss kurz erzählen, dass das wirklich großartig war, weil ich das gemacht habe und daran danach eigentlich die erste wirkliche spürbare Begegnung Gottes hatte. Wo ich wirklich freigesetzt worden bin von den Sünden, die ich allerdings vorher ziemlich angestrengt suchen musste. Weil wenn man 8 Jahre alt ist dann und man wird jetzt aufgefordert, setz dich hin und such deine Sünden, dann ist das auch, ja, ist das gar nicht so leicht, weil man vielleicht gar nicht so mit so einem arg großen Sündenbewusstsein durchs Gegenleben geht und das sollte man ja auch eigentlich nicht. Dann habe ich mich hingesetzt. Ich weiß noch, dass ich eine Liste geschrieben habe. Und ich weiß, das Einzige, woran ich mich erinnere, was drin stand, war, ich rede manchmal nicht nett mit meiner Mama. Gott hat es mir vergeben. ja, aber irgendwie ist es schwierig. Also ich habe echt immer so ein bisschen mit dieser Stelle gehadert. Und dann diese Suche nach Sünden in meinem Leben, wo ich dachte, ist das wichtig, dass ich die finde, damit mir viel vergeben werden kann, damit ich viel lieben kann, weil ich will ja viel lieben. Und die einzigen Sünden, unter denen ich je wirklich gelitten habe, das war immer alles, wo ich quasi Gott um die Beziehung betrogen habe, wo ich andere Sachen gemacht habe, als mit ihm in Beziehung zu leben. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt heute mit euch? Und ich dachte, wir gehen mal in der Bibel auf Sündensuche. Das ist nämlich auch gar nicht so schwer. Man muss da nur ganz vorne im Neuen Testament anfangen, ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Da legt der Herr selber direkt los und erzählt was darüber, was man so alles falsch machen kann im Leben. Und ich habe euch jetzt nur Matthäus 5 aufgeschrieben und das werde ich jetzt auch nicht alles vorlesen, aber es sind ganz bekannte Verse, die habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Was man da konkret sagt, das ist in vielen Bibeln unterschiedlich. Da sind immer andere Sachen eingesetzt. Bei mir ja. Genau, das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Genau. Dann kommt ein bisschen weiter. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und nochmal zum Vers 20 zurück. Da sagt er, demnächst Bibel einpacken. Ach so, okay. Es ist wahrscheinlich schwierig, ne, mit den verschiedenen Bibeln. In Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ja. Genau. Ich habe, Ihr kennt die Stellen alle, oder? Das sind ja jetzt keine mega unbekannten Sachen so. Ich habe das früher immer gelesen und dachte so, ja, krass. Also gerade auch, als ich jetzt das nochmal durchgegangen bin, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Klar, das sind irgendwie immer so ein bisschen die Buhmänner im Neuen Testament. Aber eigentlich sind es ja genau die Leute, die wirklich alles richtig gemacht haben. Die, wo man, wenn man heute sich umguckt und denkt, boah, der lebt aber heilig. Das schaffe ich ja nie. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also die eigentlich so die Creme de la Creme derer waren, die es richtig machen. Und dann sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit die von denen nicht weit übertrifft, noch nicht mal übertrifft, sondern wirklich weit übertrifft, dann habt ihr gar keine Chance, in das Reich der Himmel einzugehen. Und ich habe das immer gedacht, so ja, das muss sich ja, der Kern dieser Bibelverse ist wahrscheinlich, dass man sich darüber bewusst wird, dass man es halt alleine nicht schaffen kann und dass deswegen was passieren muss, dass deswegen Gott uns retten muss, dass deswegen Jesus sterben musste. Und ich kann das immer lesen und dann stelle ich fest, so ja, nee, das kriege ich alles nicht hin. Und deswegen ist aber Jesus gestorben. Ist ja nochmal gut gegangen. Und ich glaube, das stimmt und es ist trotzdem nicht die ganze Wahrheit. Kolosser habe ich als nächstes hier aufgeschrieben. Den Kolosserbrief, das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Ist auch ein ganz langer, also ein ganz langes Kapitel und ich werde es langsam vorlesen, hoffe ich. Und zwar ist es eine To-Do-Liste von Paulus an die Gemeinde der Kolosser. Also eine richtig lange Liste, was man so alles machen kann im Leben. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kurzer Einschub. Also beziehungsweise muss ich jetzt mal ganz kurz darauf hinweisen, einfach nur um sicher zu gehen, dass sich nicht einer nach dieser Predigt irgendwie selber total verdammt. Es geht dann nämlich weiter. Die Söhne des Ungehorsams, über die kommt der Zorn Gottes. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also die Leute, an die er hier schreibt, sind gar nicht mehr diese Söhne des Ungehorsams, auf die der Zorn Gottes kommt. Okay. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut an. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Hat die Nina drüber gepredigt, über diesen Aspekt. Also vor 2 Wochen. Wenn ihr da nicht wart, hört euch das noch zusätzlich an. Wir ergänzen uns hier. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Es hört einfach nicht auf. Immer noch eine neue Handlungsanweisung hinterher. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ja, das ist eine Menge, was man machen kann. Also wirklich eine ganze Menge, was man machen kann. Und ich meine, darauf basierte, glaube ich, ja auch das Gesetz, das Alte Testament, ein Haufen Sachen, die man machen kann, damit man richtig ist, damit man es richtig macht. Halt, tu was, werd tätig, kümmer dich, mach, arbeite. Und wenn man das jetzt nur alleine liest und stehen lässt, dann kann man ja irgendwie dieses Wort, das ist ein christliches Wort und ich glaube, es ist schwer zu erklären, aber wir leben alle schon total lange damit, das ist das Wort Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit, haben wir uns irgendwie gemerkt, ist was Falsches. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Habt ihr irgendwie drauf, Gesetzlichkeit, christliche Floskel. Gesetzlichkeit war irgendwie nicht so gut. War irgendwie hatten wir was anderes. Also was ist das hier? Ist das irgendwie Gesetzlichkeit, wovon Paulus da spricht? Und das kann gar nicht sein, weil dieser Paulus, der genau das jetzt geschrieben hat, der schreibt ja an einer anderen Stelle, nämlich in Galater 3, das ist auch eine total geile Stelle, ab Vers 10, habe ich auch ganz viel drüber nachgedacht, das ist so richtige Bibelarbeit, wo er so richtig in das Alte Testament reingeht, in die Schriften reingeht und so richtig rausarbeitet, worum es geht. Also ganz großes Kino eigentlich. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wieder was anderes. Das ist so dieser berühmte Ausspruch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Gerechte, denkt man sich jetzt, der muss eigentlich gar nichts mehr tun, sondern der wird aus Glauben leben. Voll die gute Sache. Und dann gibt es da aber auch wieder so einen Haken, wenn man halt die ganze Bibel nimmt. Und das ist echt ein großer Haken. Das ist eigentlich der ganze Brief von Jakobus. Jetzt muss ich den mal eben kurz, da ist er. Der ganze Jakobusbrief, wenn ihr mal richtig so euch schlecht fühlen wollt und so merken wollt, wo habt ihr überall Defizite und so ein bisschen euch eine reinwürgen lassen wollt, dann kann man den Jakobusbrief lesen, das passt dann. Da steht es nämlich alles drinne. Unter anderem auch, Glaube ohne Werke ist tot. Ist auch was, das haben wir alle schon mal gehört als Christen und es ist halt dieses Ding, was uns kirre machen kann. Wieso soll der Gerechte allein aus Glauben leben? Aber der Glaube ohne Werke ist wieder tot. Ich habe in letzter Zeit einige Predigten gehört, unter anderem auch die von der Nina. Und dann war das immer so, dass sich die an irgendeinem Punkt so zugespitzt haben zu irgendeiner Frage, wo ich mir gedacht habe, boah, diese Frage, genau, die habe ich mir schon immer total lange gestellt. Das ist so, was sind da die Antwort drauf? Jetzt ist doch immer der Kern der Sache und jetzt, lieber Prediger, gib mir die Antwort. Und ich habe das jetzt, wie gesagt, ich habe mehrere Predigten dieser Art gehört. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine Predigt so, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr auch eher gelangweilt, vielleicht habt ihr jetzt nicht an diesem Punkt, wo ihr euch fragt so, ja genau, was ist denn jetzt? Warum? Was ist denn da jetzt die Lösung? Was sind jetzt die Auflösungen? Egal, ich tue jetzt so, als wäre das bei meiner Predigt hier jetzt auch so und komme mit der Auflösung. Und die ist nämlich, das Geile ist, dass in den ganzen Predigten, die ich in letzter Zeit gehört habe, es immer die gleiche Auflösung war. Auch wenn es von ganz verschiedenen Predigern war. Und es war immer die gleiche Lösung, die dahin kam an die Stelle. Bei Nina auch. Also wisst ihr es vielleicht schon, weil ihr Ninas Predigt noch im Kopf habt. Und zwar, die Auflösung war immer Beziehung. In unserem Glauben geht es irgendwie im Kern um Beziehung. Und damit ihr das visuell verdeutlicht, das muss einfach sein, es ist eine liebevolle Beziehung. Ich denke nur in Herzen. Es hat sich voll in meinen Kopf gebrannt. Ich will mal kurz zur Vervollständigung irgendwie diesen ganzen Abschnitt, wo das, also oder ein Teil von dem Abschnitt, wo das drinsteht oder worin der gipfelt, dieses Glaube ohne Werke ist tot. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Ich weiß gar nicht, ob es ein Bild sein soll. Ich bin nicht mehr so in die Stelle eingestiegen. Aber es ist doch ein Bild dafür, wenn ich Gott kenne, wenn mir diese Liebe begegnet ist, dann muss ich das in Werken äußern. Dann geht das gar nicht anders. Und alles, was in diesen ganzen Bibelversen, was eigentlich in der ganzen, im ganzen Neuen Testament steht, in allen Handlungsanweisungen, in dem ganzen Kram, alles, was da steht, macht total Sinn, wenn man das mit Gottes liebenden Augen sieht. Und ich hatte in der Vorbereitung kurz überlegt, so, ich hatte irgendwie so dieses Bild von diesem Herzchen-Augen-Emoji. Aber das ist mehr. Wie Gott uns sieht, das ist doch viel mehr. Das ist diese Liebe, die für uns gestorben ist. Das ist diese Liebe, die hier auf die Erde gekommen ist. Das ist diese Liebe, die ans Kreuz gegangen ist für uns. So. Und was mir geholfen hat, als ich anfange, oder womit es für mich gestartet ist, dieser ganze Prozess, dieses Entdecken von eigentlich total alten Wahrheiten. Also ihr werdet solche Predigten en masse, könnt ihr die im Internet nachgucken, ihr werdet die immer wieder irgendwo hören, weil es einfach wahr ist, glaube ich. Dass ich Gott gebeten habe, Gott, ich glaube, ich brauche eine Offenbarung deiner Gnade, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, muss ich nach meinen Sünden suchen? Muss ich erstmal ein totales Verständnis meiner eigenen Verderbtheit haben? Muss ich nochmal zurückgehen quasi, danach suchen, wie schlecht ich wirklich war, obwohl ich doch eigentlich schon ganz glücklich bin mit dir? Muss ich das alles haben, damit ich deine Gnade wirklich verstehen kann? Und dann kam ein Satz in mein Leben rein und der war von Bill Johnson. Ich höre viel Bill Johnson. Ist da jetzt geklaut und für euch ein bisschen übersetzt. Gnade befähigt uns zu Dingen, die wir nicht konnten, bevor wir der Gnade begegnet sind. Das war für mich echt, da hat es angefangen. Das war so, okay, habe ich jetzt verstanden. Jetzt kapiere ich es. Gnade befähigt mich zu Dingen, die ich gar nicht konnte, bevor ich dieser Gnade begegnet bin. Begegnung, Beziehung. Gott begegnen, Gott in die Augen schauen. Wenn Jesus sagt, ich aber sage dir, da ist das Gesetz, da ist dieser ganze Kram, der den Gott eigentlich als Handlungsanweisung gegeben hat und wo die Menschen dran gescheitert sind. Und Jesus kommt und sagt, was ich von euch will, ist noch viel, viel mehr. Das geht weit, aber sowas von weit darüber hinaus. Dann können wir das nicht ohne ihn, aber wir können es, ich bin sicher, wir können es aus dieser Beziehung heraus. Ich glaube, das sind nicht leere Worte. Das ist nicht was, wo Jesus gesagt hat, ich schreibe das mal auf, das würde eh nie jemand erreichen. Das glaube ich nicht. Das ist eine Einladung. Da könnt ihr mit mir zusammen hin. Da könnt ihr mit mir zusammen hinkommen. Diese To-Do-Liste aus dem Kolosserbrief, die ich euch gerade vorgelesen habe, lest die durch und dann macht euch klar, da kann ich hin mit Gott. Das ist alles möglich. Ich rede schon viel zu lange, ne? Es ist schon 19:15. Wann habe ich angefangen? Ich weiß nicht. ich könnte auch einfach jetzt aufhören. Was aufregend? Alles voll aufregend. Ist ja kein Cliffhanger. Ich finde, das ist ein schönes Ende, habe ich gerade. Ja, einer. Ich kann euch eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Dann können wir das unter Zeugnisteil verbuchen. Das gehört dann quasi nicht mehr zur Predigt und dann bin ich noch im Soll. Ich habe, wie ganz viele Leute, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das alle, es gibt Sachen, die könnt ihr richtig gut, da seid ihr voll drin zu Hause und da seid ihr auch echt stolz drauf, was ihr schon alles erreicht habt im Leben. Und das habe ich auch. Es gibt so ein paar Sachen, da denke ich, boah, da kriege ich richtig gut hin und da bin ich richtig stolz auf mich. Dann denke ich so, Sandra, richtig gut. Und dann hatte ich so eine Phase, da war ich mir da auch nicht sicher drüber, weil man hört ja stolz. Ist vielleicht schwierig? Darf man stolz sein? Weiß ich nicht. Ist das Gott gegenüber irgendwie blöd, wenn ich auf die Sachen stolz bin? Und meine Freundin Moni hatte im Hauskreis einen Eindruck für mich, eine Bibelstelle, die sie mir so ein bisschen unter der Hand gereicht hat, weil sie ein schlechtes, also sie wusste nicht davon, dass ich diese Frage mir gestellt habe. Und sie hat nur diese Bibelstelle gelesen und sie hatte so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Bauch, weil sie sich dachte, so man soll ja eigentlich, wenn man prophetische Eindrücke weitergibt, dann sollen die ja richtig positiv sein. Und das ist nicht so richtig positiv, weil das war eine Bibelstelle, da stand, ich will ihren Stolz verderben. Sagt Gott durch Jeremia zu den Israeliten. Und da hatte die Moni so ein bisschen so, ja, aber kam dann trotzdem, drückte mir so unter der Hand, ja, das ist nicht so unbedingt positiv, aber kannst du ja selber überlegen, ob du die Stelle nachlesen willst oder nicht. Und dann habe ich die nachgelesen, war zuerst so, okay, aha. Und dann hat das so viel losgetreten und es war wirklich so, okay. Also für mich hat es wirklich freigesetzt, diese Stelle, weil das war so, okay, ich mache mir jetzt keinen Stress mehr, wenn ich mich stolz fühle, weil das hat Gott gesehen. Dass ich mich frage, ist das richtig oder nicht? Und er hat gesagt, ich kümmere mich drum. Also das war für mich der Kern dieser Aussage. So, und dann hatten wir hier vor einer Weile ja die Taco-Tour. Und da habe ich mitgearbeitet. Und das war so, dass das lauter Sachen waren, die ich da machen musste, die ich überhaupt nicht kann. Oder zwei Kernsachen. Das eine ist, ich finde es so anstrengend, auf Leute zuzugehen. Ich habe das wieder gemerkt. Ich finde es so, es ist Arbeit. Es ist anstrengend, mich auf die Allee-Straße zu stellen und Leute anzusprechen. Selbst hier im Kultschock, selbst am Freitagabend-Gottesdienst, Leute, die ich nicht kenne, hingehen, ansprechen, ins Gespräch kommen. Ich finde es so mühsam. Es ist Schwerstarbeit für mich, wirklich. Es hat auch nichts damit zu tun, ob ich es schwierig finde, vom Glauben zu erzählen oder nicht. Es geht einfach darum, mit fremden Leuten zu reden. Es ist so anstrengend. Und dann waren wir hier noch Gastgeber im Kultschock und da fällt einfach ein Haufen Arbeit an. Und man muss überall arbeiten, in der Küche und putzen und hier und da und aufräumen. Und das kann ich auch nicht. Also der Kern ist, nicht, dass ich nicht mithelfen will, ich sehe das nicht. Ich bin total hilflos. Ich denke so, ich will doch gerne mithelfen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sehe die Arbeit nicht. Und meine Freundin Moni, ich habe sie gerade schon erwähnt, aber ich liebe Moni. Moni hat eigentlich immer Verständnis für mich. Moni hat immer einen Arm für mich zum Anlehnen und weiß, sie ist immer für mich da. Sie hat immer Verständnis. Und ich sage, Moni, sage ich, ich sehe die Arbeit nicht. Und sie sagt so aus vollster Inbrunst, also da habe ich wirklich beim besten Willen, kann ich das nicht nachvollziehen. Okay, und das war wirklich, ich war danach in so einem Punkt, wo ich dachte so, Mann, ich bin echt so eine Null. Ich bin so eine Nulpe. Ich kann irgendwie, ich sag so, hier, ich arbeite bei der Taco-Tour mit und dann kann ich es eigentlich gar nicht. Und ich wurschtel hier rum und fühle mich total überflüssig und irgendwie war ich richtig traurig danach, eine Weile. Und dann habe ich so nachgedacht über all diesen ganzen Gnadenkram und alles, was ich jetzt schon versucht habe rauszufinden mit Gott. Und ich meine, ich habe seit Dezember, denke ich, darüber nach. Was ist Gnade? Gnade befähigt uns zu Dingen, die wir nicht konnten, bevor wir der Gnade begegnet sind. Und dann dachte ich so, all die Sachen, wo ich denke, ich kann die, ist doch Gnade. Ist doch Gnade. Alles, was ich gut hinkriege, ist Gnade. Ich habe, weiß nicht, ob das jemand weiß, ich bin total gut zum Beispiel da drin, Kinder zu gebären. Das kann ich sogar alleine bei mir zu Hause im Badezimmer. Aber ganz ehrlich, was tue ich denn dazu? Das ist doch Gnade. Das ist mir doch Gnade widerfahren. Das hat Gott doch gemacht. Das kommt doch eigentlich alles von Gott. Und was macht das dann mit den Sachen, die ich vermeintlich nicht so gut kann? Da kann mir doch genauso Gottes Gnade begegnen. Und ich war beim Zahnarzt und habe die Brigitte gelesen. Und da war ein Interview, beziehungsweise so ein, weiß ich auch nicht, da war gar kein Interview, war so ein, weiß ich auch nicht, da werden so Leute dann irgendwie porträtiert, die irgendwie bekannt sind. Und da wurde einer der wenigen, wo ich sagen würde, einer wirklich sehr breiten Masse deutscher bekannter Christ, zitiert, der Samuel Koch. Den kennen echt viele, also so ein bisschen, ja. Samuel Koch ist so ein, der war bei Wetten, dass gestürzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Und alle haben zugeguckt, als er seinen Unfall hatte, das macht bekannt. Und der wurde dann zitiert und da ging es dann ganz am Ende auch kurz um seinen Glauben und dann wurde er zitiert und das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, also vielleicht, ich muss jetzt sagen, ich zitiere ihn sinngemäß, gebe ich das Zitat jetzt wieder, damit ich nichts falsch mache. Und zwar hat er gesagt, die Tatsache, dass ich komplett abhängig bin, macht mich frei. Ich dachte so, ja, genau, das ist Gnade. Ich kann gar nichts. Auch die Sachen, wo ich meine, die kann ich kann die gar nicht. Und alles, was ich nicht kann, ist auch egal, weil ich kann gar nichts. Alles, was ich brauche, ist Gnade und die Begegnung mit Gott ohne Beziehung zu meinem Papa. Und ich brauche auch nicht irgendwie nach Sünden zu suchen, um rauszufinden, wie doll ich Gott lieben kann. Ich kann einfach hingehen und seine Füße küssen, wie diese Frau. Weil ich liebe ihn. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen, als ihn so zu lieben, dass ich seine Füße beweine und mit meinen Haaren trockne und sie küsse? Was soll ich denn sonst machen, nachdem ich das verstanden habe? Dass er alles ist und ich nichts mehr sein muss. Ich wusste gar nicht, wo die Predigt jetzt so am Ende hinführt. Und da hatte ich auch ein bisschen Angst vor. Also was am Ende das Ergebnis sein wird. Und ich weiß ja auch jetzt immer noch nicht, was in euren Herzen so angekommen ist. Und deswegen hatte ich den letzten Bibelvers noch dazu geschrieben, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass wenn ihr das euch abfotografiert und nochmal durchlest und gar nicht mehr so richtig wisst, dass ihr dann doch noch zu diesem letzten Kernpunkt, weil ich finde, den ist auch ein so ein wunderschöner Bibelvers. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Genau, hinzutreten und die Gnade einfach empfangen, der Gnade begegnen. Tretet einfach freimütig hinzu, egal ob ihr gerade ganz viele Sünden im Kopf habt, die euch belasten oder vielleicht verzweifelt nach welchen sucht. Das war's von mir.